Daniel Pink, Unsere kreative Zukunft. Warum und wie wir unser Rechtshirnpotenzial entwickeln müssen. Im gerade verblassenden Zeitalter der Informationen, also rund in den letzten 100 Jahren, war der Mensch damit beschäftigt, eine technische Neuheit nach der anderen zu entwerfen, weshalb die Macht der Welt hauptsächlich Computerprogrammierern, Analysten und Businessleuten gehörte. Auf dem Arbeitsmarkt waren daher vor allem analytische Fähigkeiten und Logik gefragt. Moment, waren? Sind die heute nicht mehr wichtig? Doch, schon. Aber analytische Fähigkeiten, der Blick fürs Detail, das können auch Computer. Deswegen laufen wir heutzutage Gefahr, uns überflüssig zu machen, wenn wir uns weiter nur auf die Verbesserung dieser Fähigkeiten konzentrieren. Unsere Gesellschaft ist vom Informationszeitalter zum Konzeptionszeitalter übergegangen und verlangt in Zukunft genau solche Fähigkeiten von uns, die keine Maschine liefern kann. In den folgenden Blinks lernst du, dass unsere lang unterschätzte rechte Gehirnhälfte diese Fähigkeiten koordiniert. Sie ermöglicht uns die Sicht auf das große Ganze, lässt uns Konzepte und Ideen verstehen und neue durch Kreativität entdecken. Blink Nummer 1. Mit links verarbeiten wir Details, mit rechts den Gesamtzusammenhang. Schon in der Antike nahmen die Menschen an, man könne das Gehirn in eine linke und eine rechte Hemisphäre unterteilen. Dass diese Annahme richtig war, bewies nicht zuletzt die moderne Neurowissenschaft. Allerdings wissen wir heute auch, dass alle unsere Handlungen die Zusammenarbeit beider Gehirnhälften erfordern. Nichtsdestotrotz gibt es Aktivitäten, bei denen eine der beiden Gehirnhälften dominiert. Im Allgemeinen konzentriert sich die linke Hälfte darauf, Details zu erfassen, während die rechte Seite sich um das Gesamtbild kümmert. Links beruft sich dabei auf das Prinzip von logischer und zeitlicher Abfolge und rechts auf das Konzept von Räumlichkeit und Gleichzeitigkeit. Deswegen ordnen wir beispielsweise Handlungen wie das Lesen der linken Hemisphäre zu, weil es sich dabei um das Erfassen von Zeichen in einer bestimmten Reihenfolge handelt. Für die Interpretation von Gesichtsausdrücken hingegen ist die rechte Seite zuständig, weil wir dabei viele winzige Signale zu einem Gesamtbild zusammenfügen und deuten müssen. Sprache wird größtenteils in unserer linken Gehirnhälfte verortet, wo auch die sprachlichen Zeichen verarbeitet werden. Die andere Hälfte spielt jedoch eine große Rolle in der Pragmatik, also unserer Fähigkeit, Sprache in den Kontext einzuordnen, in dem sie geäußert wird, und entsprechend zu verzeichnen. Ohne unsere rechte Hemisphäre wären wir beispielsweise nicht in der Lage, Metaphern oder Ironie zu verstehen. Unser geistiges Urteilsvermögen verlässt sich aber auf unser ganzes Hirn. Beide Hälften leisten ihren Beitrag. Die eine Seite liefert die Details und arbeitet linear, logisch und analytisch. Die andere Seite fügt diese Details zusammen und denkt dabei nicht linear, intuitiv und holistisch. Auch unsere Reaktionen auf bestimmte Situationen zeigen Anteile beider Hälften. Wenn jemand eine Pistole auf uns richtet, befiehlt uns unsere linke Hälfte, die für erfahrungsbasiertes Lernen zuständig ist, dass wir Panik bekommen müssen, weil wir Pistolen als gefährliche Waffen kennengelernt haben. Auf der anderen Seite würden vermutlich auch Menschen panisch werden, die noch nie eine Pistole gesehen haben. Dafür ist die rechte Gehirnhälfte verantwortlich. Studien haben gezeigt, dass alle Kulturen bestimmte Gesichtsausdrücke auf die gleiche Art zu deuten wissen. Deswegen können auch Menschen, die die Gefahr durch Waffenmangels Erfahrung nicht erkennen, eine Bedrohung anhand von Körpersprache und Mimik verstehen. Blink Nummer 2. Die Rolle unserer rechten Gehirnhälfte wurde lange unterschätzt. Nur weil sich unser Gehirn in zwei gleich große Hälften teilen lässt, heißt das aber nicht, dass beide auch als gleichwertig anerkannt werden. Lange wurde der linken Hälfte mehr Aufmerksamkeit geschenkt, was verschiedene Gründe hat. Erstens wird die linke Hälfte oft als diejenige angesehen, die uns von den Tieren unterscheidet und unseren Verstand ausmacht, da sie für unser analytisches Denken verantwortlich ist. Außerdem kontrolliert sie die gegenüberliegende Seite des Körpers, bewirkt also die Bewegungen unserer rechten Extremitäten. Diesen wiederum kommt in der westlichen Welt enorme Bedeutung zu, weil der Großteil der Bevölkerung Rechtshänder ist und die meisten westlichen Sprachen auch von links nach rechts geschrieben werden. Natürlich können wir nicht einfach eine Hälfte unseres Gehirns abschalten, die wir für nicht wichtig halten. Was wir aber tun können, die zwei Denkmodi als eine Metapher für zwei verschiedene Arten der Weltanschauung nehmen. Und genau das ist tatsächlich in unserer Gesellschaft passiert. Das Prinzip des Linkshirndenkens dominiert. Weil das Denken der linken Gehirnhälfte sequenziell, wörtlich, textlich und analytisch ist, erwarten wir dementsprechend auch Denkergebnisse, die sequenziell, wörtlich, textlich und analytisch sind. Ein Beispiel dafür finden wir im US-Prüfungssystem. Wer in den USA einen guten Job will, muss ein System von Prüfungen bestehen, die lineares, sequenzielles und zeitgebundenes Denken erfordern. Dabei gilt stets, dass es nur eine korrekte Antwort gibt, die wir durch computerähnliche Schlussfolgerungen erreichen können. Das Konzept des Rechtshirndenkens bleibt derweil auf der Strecke. Gingen wir wie unsere rechte Gehirnhälfte an unser Leben heran, wären unsere Strategie und Denkergebnisse simultan, metaphorisch, ästhetisch, kontextuell und synthetisch. So wie unsere rechte Gehirnhälfte in der Vergangenheit unterschätzt wurde, erhielt auch das Rechtshirndenken nicht die ihm gebührende Anerkennung. Allerdings zeichnen sich diesbezüglich langsam Änderungen ab. Es wird Zeit, sich mehr auf den Teil unseres Gehirns zu konzentrieren, der das große Ganze im Auge hat. Blink Nummer 3. Im Übergang vom Informations- zum Konzeptionszeitalter übernimmt die rechte Hirnhälfte das Steuer. Die linkshirndenkende Herangehensweise hat sich in den letzten 100 Jahren stark auf unsere Gesellschaft ausgewirkt. Sie hat unsere Ära des Überflusses möglich gemacht, in der wir heute leben. Das liegt daran, dass wir bis vor kurzem im Informationszeitalter lebten. Doch in der Zukunft wird unsere andere Hälfte viel öfter von Nutzen sein. Wir stehen an einem Wendepunkt. Lassen wir noch einmal die letzten Jahrzehnte Revue passieren. Um im Informationszeitalter einen erfolgreichen Weg zu bestreiten, mussten wir verschiedene Stationen einer guten Ausbildung durchlaufen und dabei möglichst viel Wissen ansammeln. Durch die Demokratisierung von Bildung waren und sind immer mehr Menschen in der Lage, dem Linkshirnweg zu einem gut bezahlten Bürojob zu folgen. Zeitgleich wurde körperliche Arbeit immer mehr durch Maschinen ersetzt, was immer mehr Menschen die Gelegenheit gab, ihr analytisches Wissen im Informationszeitalter einzubringen. Dies führte schließlich zu Wirtschaftswachstum und einem höheren Lebensstandard. Heute jedoch verliert das Linkshirndenken zunehmend an Bedeutung, während Eigenschaften in den Mittelpunkt der Wirtschaft geraten, die eher vom rechten Hirnteil übernommen werden. Ganz oben auf der Liste stehen Einfühlungsvermögen und Erfindungsgeist, aber auch ein Gefühl für Design, Geschichten und Spiel ist wichtig, um aus dem Meer der Konkurrenten hervorzustechen. Da linksgesteuerte Büroarbeit mittlerweile mit steigender Tendenz in Niedriglohnländer verlagert werden, müssen unsere Linkshirnarbeiter das Rechtshirndenken erlernen. Doch auch außerhalb des Büros wird die rechte Gehirnhälfte bedeutsamer. Unsere Ära des Überflusses, in der wir als Teil der westlichen Wohlstandsgesellschaft keine ungestillten existenziellen Bedürfnisse mehr haben, hat zu einer Sehnsucht nach immateriellen Gütern geführt. Statt um unser Überleben kämpfen zu müssen, begeben wir uns auf die Suche nach Berufung und Sinn, für die wir ebenfalls unsere rechte Hirnhälfte benötigen, da diese ganzheitliche Denkprozesse verarbeitet. Und je älter wir werden, und in Europa, Nordamerika und Japan werden wir durchschnittlich immer älter, desto mehr denken wir über den Sinn des Lebens nach. Diese Entwicklungen sind Teil eines Zeitenwandels, in dem wir uns weg vom Informationszeitalter hin zum sogenannten Konzeptionszeitalter bewegen. In dieser aufkeimenden neuen Ära wird die Begabung für reine Wissensakkumulation und Sachkenntnis von Rechtshirnfähigkeiten abgelöst, die wir als High Concept und High Touch bezeichnen können. High Concept bewegt sich weg von bloßem High Tech hin zur Verknüpfung von vorher unzusammenhängenden Ideen zu neuen Erfindungen. High Touch bezeichnet die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und empathisch zu handeln. Das steigende Interesse an den rechtshirngetriebenen Fähigkeiten zeigt sich unter anderem darin, dass schon heute Medizinstudenten in den USA und Oberschüler in Japan in speziellen Kursen lernen, ihre Kreativität und Empathie weiterzuentwickeln. Wir sehen, der Wandel hin zum Konzeptionszeitalter passiert überall, in Klassenräumen und Büros, in unseren Köpfen und Herzen. In den folgenden Blinks nehmen wir nun die 6 für dieses Zeitalter wesentlichen Kerneigenschaften genauer unter die Lupe. Design, Erzählkunst, Symphonie, Empathie, Spiel, Sinn. Blink Nummer 4. Design. In einer Zeit des Überflusses wird die Form von Produkten fast ebenso wichtig wie die Funktion. Wenn du dich einmal kurz in deiner Umgebung umschaust, wirst du feststellen, dass fast jedes Objekt in deinem Blickfeld mit Bedacht designt wurde. Das Möbelstück, auf dem du gerade sitzt, die Kleidung, die du trägst, das Smartphone, das du in der Hand hältst. Doch was macht gutes Design aus? Es vereint Nutzen und Aussagekraft. Die Aufgabe eines Grafikdesigners etwa ist, Design so einzusetzen, dass seine Broschüre sowohl einfach zu lesen, also nützlich ist, als auch Ideen oder gar Emotionen aussagekräftig zu transportieren. So verlangt die Fähigkeit, gutes Design zu kreieren, die Denkstile beider Gehirnhälften. Die linke Hälfte eines guten Designers forscht nach der nutzbringenden Komponente. Die rechte Gehirnhälfte hilft, kreative Wege zu finden, um Aussagekraft hinzuzufügen. Im Zeitalter des Überflusses wird Design immer mehr zur Überlebensnotwendigkeit für die meisten modernen Unternehmen. Warum? Weil die Menschen anfangen, sich auszukennen. Während vor 20 Jahren nur Schriftsetzer in den unterschiedlichen Schriftarten bewandert waren, können heute die meisten Menschen Times New Roman von Arial und anderen unterscheiden. Auch zu Produkten mit aufwendigem Design haben heute breitere Massen der Bevölkerung Zugang. Wenn Mode-Ikonen spezielle Kollektionen für Kaufhausketten entwerfen, verschwimmen die Grenzen zwischen Haute Couture und Massenware. Der Bedarf nach besonderem Design nimmt stetig zu, da wir dessen Qualität durch mehr Wissen besser beurteilen können. Auf diese Nachfrage muss die Wirtschaft mit einem entsprechenden Angebot reagieren. Als Kunden reicht es uns häufig nicht mehr, ein funktionierendes Produkt zu einem guten Preis zu bekommen. Wir wollen auch noch eine gewisse Ästhetik. Das zeigt sich auch an so kleinen Dingen wie Küchenutensilien. Ein tierförmiger Flaschenöffner oder ein Löffel mit einem aufgedruckten Gesicht geben uns mehr als reine Funktion. Studien an der London Business School haben gezeigt, dass jeder Prozentpunkt, den ein Unternehmen von den Verkäufen abzwackt und in Design investiert, in einer 3-4%igen Steigerung der Profite resultiert. Nachlässiges Design auf der anderen Seite kann Kunden in die Irre führen und mitunter fatale Folgen haben. Ein schlecht gestalteter Stimmzettel bei der US-Wahl im Jahr 2000 verwirrte tatsächlich so viele Wähler, dass man davon ausgehen kann, dass das Wahlergebnis gänzlich anders ausgesehen hätte, wäre der Zettel nur eindeutiger gestaltet gewesen. Eine US-Studie bewies außerdem, dass die räumliche Umgebung sich positiv auf uns auswirkt. Die Testergebnisse von Schülern stiegen um 11%, nachdem der Klassenraum ansprechender eingerichtet worden war. Nachweislich fördert schöne Einrichtungen sogar die Genesung kranker Patienten. Wenn wir unsere Umgebung durch gutes Design verbessern, verbessern wir damit also auch unsere Lebensqualität. Blink Nummer 5. Erzählkunst. Fakten weichen gut erzählten Geschichten. Erzählkunst ist schon seit Urzeiten ein integraler Bestandteil des menschlichen Lebens. Denken wir nur an die Märchen, Sagen und Legenden, die seit Jahrtausenden überliefert werden. Es fällt uns leichter, uns Dinge zu merken, wenn wir sie als Geschichte erinnern, die Zusammenhänge schafft. Und sie helfen uns dabei, unserem Leben einen Sinn zu geben. Wenn wir unser Leben nämlich wie eine Geschichte erzählen, geben wir ihm neben einem Ausgangspunkt vor allem eine Richtung, in die sich alles bewegt. Im Informationszeitalter spielte allerdings eher Faktenwissen die zentrale Rolle. Je mehr Fakten wir als Einzelner zusammengetragen haben, desto eher stachen wir aus der Masse hervor. Da aber Fakten heutzutage unvorstellbar einfach zugänglich sind, gewinnt eine neue Fähigkeit an Bedeutung. Wir müssen diese Fakten in einen Kontext setzen und mit Emotionen verknüpfen. Also eine Geschichte erzählen. Geschichten finden sich auch überall in der Wirtschaft, denn Werbung braucht sie genauso wie Beratung. Gute Unternehmenskommunikation baut außerdem darauf auf, der Geschichte von Klienten oder Kunden Gehör zu schenken. Ihre Bedeutung im Prozess des gegenseitigen Verstehens wird anschaulich dargestellt, wenn man sich ansieht, welche Qualitäten heutzutage bei Ärzten gefragt sind. Narrative Kompetenz ist eine Eigenschaft, die Medizinstudenten bereits im Hörsaal lernen, damit sie verstehen, welche Geschichten ihre Patienten erzählen und hören möchten. Das Konzeptionszeitalter ermöglicht uns zunehmend, uns selbst zu verwirklichen und nach Sinn und Zweck unseres Lebens zu suchen. Deswegen braucht unsere Gesellschaft mehr Geschichten. Sie sind oftmals der Schlüssel für Unternehmer, ihr Angebot auf einem überfüllten Marktplatz zu etwas Besonderem zu machen. Produkte, die als Teil einer Geschichte fungieren, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit gekauft. Erzählkunst ist außerdem unser Weg, uns mit anderen Menschen zu identifizieren. Gute Geschichten fördern dementsprechend unser Identifikationspotenzial mit einer Marke oder einem Produkt. Es gibt sogar eine Bewegung namens Organizational Storytelling, in der Unternehmen alle Geschichten sammeln, die ihre Mitarbeiter über sie erzählen, und diese nutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Xenox zum Beispiel rief alle seine Techniker dazu auf, ihre Geschichten von Reparaturen aufzuschreiben und veröffentlichte diese dann auf einer gesonderten Plattform, damit andere aus ihnen lernen konnten. Schon immer haben wir Informationen am liebsten durch Erzählkunst weitergegeben. Im Konzeptionszeitalter gewinnt diese Fähigkeit sogar noch mehr an Gewicht. Blink Nummer 6. Symphonie. Zusammensetzen schlägt auseinandernehmen. Früher bestanden die Kernaufgaben bei unserer Arbeit darin, einen komplexen Sachverhalt auseinanderzunehmen und die einzelnen Wissensbrocken, die dies hervorbrachte, zu verinnerlichen. Sichtbar ist diese Vorgehensweise in unserem aktuellen Bildungssystem. Es geht hauptsächlich darum, komplexe Inhalte auf kleinere Wissenseinheiten wie etwa chemische Formeln herunterzubrechen und diese dann auswendig zu lernen. Da sich die Zeiten aber geändert haben und uns diese Einzelfakten heutzutage zu jeder Zeit zugänglich sind, müssen wir sie uns nicht länger merken. Stattdessen lernen wir nun umgekehrt, die einzelnen Bausteine wieder zusammenzusetzen. Die Fähigkeit, Symphonien zu entwerfen, also einen größeren Zusammenhang aus Einzelteilen zu schaffen, wie es Komponisten in der Musik tun, wird immer wichtiger. Der Grund Nummer 1: Das Konzeptionszeitalter ist eine Welt der Vielfalt, in der diejenigen Menschen besser zurechtkommen, die selbst vielfältige Fähigkeiten mitbringen, also beispielsweise mehrere Sprachen sprechen oder bereit sind, mehrere Lösungen zu suchen. Auch für moderne Unternehmen sind Menschen mit der Fähigkeit zur Symphonie unabdingbar. Der Lebenszyklus eines Produktes ist heutzutage immens kurz geworden. Eine heiße Idee von heute ist morgen schon Schnee von gestern. Daher müssen Unternehmen ständig neue Innovationen nachlegen. Und die besten Innovatoren sind einfach diejenigen, die unzusammenhängende Ideen zu etwas Neuem zusammenfügen und neuartige Konzepte entwickeln können. Ein paar Erfinder waren ihrer Zeit lange voraus und gelten immer noch als Vorbild für ein innovatives Mindset. Klettverschlüsse zum Beispiel wurden erfunden, weil der Schweizer Ingenieur Georges de Mestral beobachtete, wie hartnäckig Kletten am Fell seines Hundes hängen blieben, weil sie kleine Widerhaken besaßen. Das brachte ihn auf den Gedanken, etwas Ähnliches zu kreieren, um Materialien miteinander zu verbinden. Symphonie als Fähigkeit schließt auch ein, das große Ganze sehen zu können, statt sich in Details zu verlieren. Und das ist ausschlaggebend für Glück und Erfolg. In einer Studie konnte nachgewiesen werden, dass Self-Made-Millionäre mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Legastheniker sind als der Durchschnitt. Ein möglicher Zusammenhang ist der, dass Menschen mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche es zwar schwer mit linearem Denken haben, dafür aber hervorragend darin sind, die großen Zusammenhänge zu erfassen. Eine Eigenschaft, die den Millionären vermutlich half, erfolgreicher als der Durchschnitt zu werden. Eine kontextuelle Herangehensweise kann aber auch durch Zeiten helfen, in denen gerade alles schief zu laufen scheint. Mit einem Gespür für Symphonie sind wir also viel besser ausgerüstet für das Leben im Zeitalter der Konzepte. Blink Nummer 7. Empathie. Computer können mitdenken, Menschen können mitfühlen. Viele der Arbeiten, die im Industrie- und im Informationszeitalter von Menschen erledigt wurden, übernehmen heute Maschinen und Computer für uns. Neben automatisierbaren Aufgaben wie Fließbandarbeit, Datenanalyse und Berichterstellung gibt es aber auch Dinge, die uns Roboter und Computer nach wie vor nicht abnehmen können. Bereiche, die Empathie erfordern, etwa. Damit gehört diese Eigenschaft zu den beruflichen Top-Qualifikationen des Konzeptionszeitalters. Während wir Arbeit, die auf programmierbaren Regeln basiert, an Computer übergeben können, erfordern andere Aufgaben ein tieferes Verständnis vom menschlichen Miteinander. Denken wir etwa an die Rechtsprechung. Zwar könnten auch Computer solche Aufgaben wie Recherchen zur gesetzlichen Lage bewältigen, aber die eigentliche Arbeit von Anwälten, nämlich mit ihren Mandanten mitzufühlen und ihre Bedürfnisse zu verstehen, ist unersetzlich. Solches Einfühlungsvermögen ist auch der Hauptgrund, aus dem wir Ärzte nie ganz durch Roboter werden ersetzen können, obwohl diese das motorische Geschick etwa für Operationen durchaus erlernen können. Maschinelle Intelligenz kann sich nicht auf ihr Gegenüber einstellen, aber menschliche Empathie wird zunehmend als Kernfaktor im Heilungsprozess anerkannt. Deswegen gehören beispielsweise Pflegeberufe zu den Schlüsseltätigkeiten des Konzeptionszeitalters. Aber Empathie ist mehr als nur eine berufliche Anforderung. Sie ist ein Medium, mit dessen Hilfe wir andere Menschen verstehen können. Wie Studien gezeigt haben, sprechen alle Menschen auf der Welt eine gemeinsame Sprache, die zu entziffern ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen erfordert. Mimik. Studien belegen, dass Menschen, egal woher sie stammen, mit einer Reihe universeller Gesichtsausdrücke kommunizieren. Noch dazu bauen andere Fähigkeiten des Konzeptionszeitalters zu einem nicht unerheblichen Teil auf Empathie auf. Wir brauchen sie auch für Design, Symphonie und Erzählkunst, da sie uns hilft, uns in andere Menschen hineinzuversetzen. Die gute Nachricht ist, wir können lernen, diese Kompetenz immer weiter zu vertiefen, indem wir uns näher mit dem Lesen von Gesichtsausdrücken auseinandersetzen. Dies hat unter anderem die Stanford Business School erkannt und bietet ihren Studenten bereits Kurse zu interpersoneller Dynamik an. Auch Mitarbeiter des FBI, der CIA, der Polizei sowie Richter und Anwälte erhalten eine spezielle Ausbildung im Lesen von Mimik, der Sprache der Empathie. Blink Nummer 8. Spiel. Lachen und Spielen ist gesund, und zwar in jedem Bereich des Lebens. Früher galt das Gesetz, Business und Spaß gehören getrennt und Unterhaltung hat am Arbeitsplatz nichts zu suchen. Doch heute gewinnt die Kombination von Arbeit und Spiel, Humor und Leichtigkeit immer mehr Unterstützer. Und auch in anderen Lebensbereichen ist das Spielen nicht nur immer geläufiger, sondern auch wichtiger geworden. Spiele, vor allem Video- und Computerspiele, haben sich zu einem einflussreichen Industriezweig gemausert. Nicht weniger als die Hälfte aller US-Amerikaner über 6 Jahren spielen Video- und Computerspiele. Obwohl sie auch oft verteufelt werden, hat man herausgefunden, dass die steigende Tendenz zu Spielen viele positive Auswirkungen mit sich bringt. Spiele dienen zum Beispiel dem Lernen. Forschungsergebnisse belegen, dass Videospiele gerade die Fähigkeiten fördern, die im Konzeptionszeitalter gefragt sind. Zu den populärsten Videospielarten gehören zum Beispiel Rollenspiele oder Simulationsspiele, in denen sich Spieler in eine Figur hineindenken, was ihr Einfühlungsvermögen erhöht. Überdies wird Humor für die Arbeitswelt zunehmend wertvoller, weil er Feindseligkeit reduziert, Spannungen abbaut, die Produktivität steigert und hilft, schwierige Botschaften wie Kritik zu vermitteln. Und in welcher Hirnhälfte entsteht Humor? In der rechten natürlich, denn Humor basiert auf rechtshirngesteuerten Fähigkeiten, wie etwa Dinge zu kontextualisieren, sie in das große Ganze einzuordnen und unterschiedliche Perspektiven in neue Verhältnisse zueinander zu setzen. Fröhlichkeit macht uns sowohl am Arbeitsplatz als auch privat produktiver und ausgeglichener. Und Lachen senkt nachweislich die Ausschüttung von Stresshormonen und stärkt unser Immunsystem. Spiele, Humor und Lachen sind daher unsere besten Freunde beim Abbau von Stress am Arbeitsplatz. Blink Nummer 9. Sinn. Da unsere materiellen Bedürfnisse befriedigt sind, beginnen wir mit der Suche nach Sinn, Bestimmung und Erfüllung im Leben. In den meisten Menschen steckt das Verlangen, irgendeinen übergreifenden Sinn in ihrem Leben zu finden. Das Streben nach Sinnhaftigkeit ist ein grundsätzlicher Auftrieb der menschlichen Existenz und besonders jetzt, im Zeitalter der Konzepte, wird es zu einer zentralen Eigenschaft. Mit einer stetig alternden Bevölkerung, allgegenwärtiger Terrorgefahr und schier unendlichen Wahlmöglichkeiten in unserem Leben hat unsere Gesellschaft einen Punkt erreicht, an dem die Suche nach dem Sinn dahinter an die Oberfläche drängt. Das bedeutet, dass Spiritualität und Sinnsuche, etwa in Form von Religion, sowohl im Berufs- als auch im Privatleben eine zentralere Rolle einnehmen. Studien zeigen, dass sich viele Angestellte mehr Spiritualität am Arbeitsplatz wünschen. Die wachsende Zahl von Yoga-Studios und grünen Produkten zeigt, dass es im Konzeptionszeitalter auch eine wachsende Nachfrage nach Unternehmen gibt, die uns bei der Sinnsuche unterstützen. Spiritualität hat die Macht, unsere Gesundheit positiv zu beeinflussen. Sich um seinen Geist zu kümmern, kann laut Studien Leid lindern und sogar das Suizidrisiko senken. Tatsächlich sollen Menschen, die regelmäßig in die Moschee, Synagoge, Kirche oder Tempel gehen, sogar länger leben. Deswegen haben mittlerweile viele medizinische Fakultäten Kurse zu Spiritualität in ihr Curriculum aufgenommen. Es erklärt auch, warum Ärzte immer häufiger die geistig-spirituelle Vorgeschichte ihrer Patienten mit in ihre Berichte aufnehmen. Natürlich hängt mit der Suche nach Sinnhaftigkeit auch die Suche nach dem Glück zusammen. Studien belegen, dass Glück zwar auch mit einer Vielzahl biologischer und umweltbedingter Faktoren zusammenhängt, doch Menschen, die in ihrem Leben Sinn gefunden haben, neigen auch eher dazu, glücklich zu sein. Geld dagegen trägt per se nicht viel zu unserem Glück bei. Allerdings funktioniert es umgekehrt. Glück hilft uns dabei, Geld zu verdienen, denn es macht uns produktiver und erhöht unser Einkommen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, Sinnsuche und Glück sind gut fürs Geschäft. Danke, dass du dir die Blinks zu Unsere kreative Zukunft – Warum und wie wir unser Rechtshirnpotenzial entwickeln müssen von Daniel Pink angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Wir Menschen besitzen zwei Gehirnhälften. Mit links verarbeiten wir Details, mit rechts den Gesamtzusammenhang. Im Informationszeitalter der letzten 100 Jahre wurden die Eigenschaften, für die unsere rechte Gehirnhälfte verantwortlich ist, ziemlich stiefmütterlich behandelt. Doch im Konzeptionszeitalter gewinnen sie zunehmend an Bedeutung, vor allem folgende 6 Fähigkeiten: Design, Erzählkunst, Symphonie, Empathie, Spiel und Sinn. Wer ein Gespür für sie hat und sich in ihnen weiterbildet, hebt sich im Arbeitsleben von der Masse ab und steigert auch im Privatleben sein Wohlbefinden. Allerdings heißt das nicht, dass wir unsere linke Gehirnhälfte und die mit ihr assoziierten Eigenschaften vergessen sollten. Sie allein reichen nur nicht mehr aus. Es wird Zeit, dass wir das Rechtshirnpotenzial erkennen und uns darauf konzentrieren. Haben wir dich überzeugt? Uns ist wichtig, dass du etwas aus den Blinks mitnimmst. Haben wir das geschafft? Schreib uns gerne an remember@blinkist.com und teile deine Gedanken mit uns.